HR2 Kultur Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Hörbuchzeit kurz vor Weihnachten. Vielleicht sind ja noch ein paar Geschenktipps mit dabei heute. Dorothee Meyer-Karweg hat einige Hörbücher ausgewählt, die ihr über das Jahr hinweg als besonders gelungen aufgefallen sind. Und die wird sie uns gegen Ende der Hörbuchzeit vorstellen. Wir sprechen außerdem über das langweiligste Hörbuch der Welt. Im Hörbuch für Kinder steht Erki der Elch im Mittelpunkt. Und wir beginnen mit einem Hörbuch von Delia Owens mit dem Titel Der Gesang der Flusskrebse. Delia Owens stammt aus Georgia. Sie ist Zoologin und hat über 20 Jahre in verschiedenen afrikanischen Ländern Elefanten, Löwen und Hyänen erforscht. Vor kurzem ist sie nach North Carolina gezogen, an den Schauplatz ihres Romandebüts Der Gesang der Flusskrebse. In North Carolina hat sie als Kind mit ihren Eltern die Sommerurlaube verlebt. Dorothee Meyer-Karweg, der Roman spielt also an der Ostküste der USA. Spielt denn dieser Ort eine wichtige Rolle?
Ja, eigentlich eine ziemlich wichtige. Also wir befinden uns hier an der Küste von North Carolina. Das ist so eine Marschlandschaft, das heißt eine Landschaft am Meer mit sehr viel Schilf und einer sehr zerklüfteten Küste. Es gibt viele kleine Ortschaften und dann noch so versteckte einsame Häuser oder Hütten im Schilf. Und in einer dieser sehr einfachen Behausungen wohnt Kaya mit ihrer Familie. Kaya ist die kleinste von insgesamt 4 Geschwistern. Die Mutter ist sehr liebevoll, aber der Vater ist ein Trinker. Er schlägt die Mutter und die Kinder sehr brutal, bis es die Mutter dann nicht mehr aushält und einfach verschwindet und sogar keine Kraft hat, die Kinder mitzunehmen. Die anderen Kinder oder Jugendlichen fliehen dann so rasch wie möglich vor diesem brutalen Vater und als letztes ist noch Kayas Lieblingsbruder Jody da. Und dazu haben wir mal einen Ausschnitt gelesen von Luise Helm.
Später, kurz vor Sonnenuntergang, kam Jody zu Kaya an den Strand, wo sie aufs Meer hinausblickte. Als er neben sie trat, schaute sie nicht zu ihm hoch, sondern hielt die Augen auf die gischtenden Wellen gerichtet. »Ich muss weg, Kaya. Kann hier nicht mehr bleiben.« Fast hätte sie sich zu ihm umgedreht, tat es aber nicht. Sie wollte ihn anflehen, sie nicht mit Pa allein zu lassen, aber die Worte blieben ihr im Halse stecken. »Wenn du alt genug bist, wirst du es verstehen«, sagte er. Kaya wollte losschreien, dass sie zwar klein war, aber nicht blöd. Sie wusste, dass Pa der Grund war, warum alle weggingen. Was sie nicht verstand, war, warum keiner sie mitnahm. Sie hatte überlegt, auch abzuhauen, wusste aber nicht, wohin. Und außerdem hatte sie kein Geld für den Bus. Kaya, sei schön vorsichtig, hörst du? Wenn irgendwer kommt, bleib weg vom Haus. Dann können sie dich nicht kriegen. Lauf tief in die Marsch, versteck dich in den Büschen. Und verwisch immer deine Spuren, ich hab's dir beigebracht. Und da kannst du dich auch vor Pa verstecken. Als sie weiter schwieg, sagte er auf Wiedersehen und ging über den Strand Richtung Wald. Kurz bevor er die Bäume erreichte, wandte sie sich endlich um und sah ihm nach.
Tja, jetzt ist nur noch Kaya allein bei diesem wirklich brutalen Vater. Doch der ist Gott sei Dank immer öfter weg, bis er dann komplett verschwindet. Also da weiß man auch gar nicht, was da passiert ist. Vielleicht ist er umgekommen, hat sich totgesoffen oder so, da ist dann Kaya gerade mal so etwa 14 Jahre alt.
Ja, in dem Alter ganz allein, ist das nicht ein Fall für die Jugendfürsorge?
Ja, da kommt auch mal jemand und nimmt sie dann auch mit zur Schule. Da lebt der Vater noch, beziehungsweise ist noch bei ihr. Aber die anderen Kinder lachen dann über sie, weil sie eben sehr abgerissen aussieht und in ihrem Alter noch nicht lesen kann. Ja, und dann geht sie einfach nie mehr hin und das Jugendamt kümmert sich dann auch nicht weiter.
Es ist also eine Geschichte über das Schicksal einer Jugendlichen. Wie ergeht es Kaya weiter?
Sie schlägt sich allein durch, muss ja sehr viel lernen, beispielsweise mit dem Boot umzugehen und sich was zu essen zu kochen. Und es gibt dann eigentlich nur einen Schwarzen und dessen Frau, das sind selbst eigentlich so ein bisschen Ausgestoßene und die helfen ihr mit Essen, mit Kleidung aus der Kirchengemeinde und so weiter. Aber sonst ist Kaya wirklich sehr allein oder ganz allein und die Schilderung allein dieser inneren Einsamkeit, die nimmt schon ganz schön mit. Und dann treten nach und nach 2 Männer in Kayas Leben. Zuerst Tate, ist eigentlich ein sehr netter Junge, etwas älter. Der bringt ihr dann endlich Lesen und Schreiben und auch Rechnen bei. Doch dann geht er aufs College und bricht die Verbindung zu ihr einfach ab. Also er meldet sich mehrere Jahre nicht mehr. Und dann trifft sie irgendwann auf Chase Andrews. Sie ist mittlerweile eher so eine wilde Schönheit. Er ist so der Aufreißertyp, gut aussehend, ein Charmeur. Der macht sich an sie ran und nach längerer Zeit lässt sie sich dann auch auf ihn ein. Sie spürt, dass sie die Einsamkeit einfach auch nicht mehr aushält. Doch die Beziehung tut ihr wirklich nicht gut und geht dann auch in die Brüche. Ja, und dann passiert dies.
Die verrotteten Stützpfeiler des alten verlassenen Feuerwachturms spreizten sich über dem Sumpf, der seine eigenen Nebelschwaden aufsteigen ließ. Bis auf das Krächzen von Krähen war der Wald still und schien förmlich den Atem anzuhalten, als die beiden 10-jährigen Jungen Benji Mason und Steve Long am Morgen des 30. Oktober 1969 die feuchte Treppe hinaufstiegen. »Viel zu heiß für Herbst«, rief Steve Benji über die Schulter zu. »Stimmt, und bis auf die Krähen ist alles so still.« Steve spähte zwischen den Stufen hindurch und sagte, »Oha, was ist denn das da?« »Wo?« »Da unten. Blaue Klamotten, als würde einer am Matsch liegen.« Mit rudernden Armen rannten sie wieder nach unten und stapften zur anderen Seite des Turms. Grünlicher Matsch blieb an ihren Stiefeln kleben. Da lag ein Mann, flach auf dem Rücken, das linke Bein ab Kniehöhe grotesk nach vorne verdreht, Augen und Mund weit aufgerissen. »Ach du Schande«, sagte Benji. »Großer Gott, das ist Chase Andrews. Lass uns den Sheriff holen.«
Ja, und das machen die Jungs dann auch. Und es ist tatsächlich Chase, der da tot im Schlamm liegt, also der mit dem Kaya ein Verhältnis hatte.
Und das klingt jetzt plötzlich, als wäre das Ganze ein Krimi.
Ja, und das wird die gesamte Zeit hindurch auch miteinander verschränkt erzählt. Also Kapitel für Kapitel springt man in der Zeit vor und zurück. Also die Ermittlungen im Jahr 1969, 1970 und das Leben von Kaya beginnt Anfang der 50er Jahre, werden immer so miteinander verschränkt. Und der Verdacht kommt dann auch sehr bald auf, dass Chase nicht einfach unglücklich vom Turm gestürzt ist, sondern getötet wurde.
Findet man denn dann am Ende den Mörder oder die Mörderin?
Also es spricht tatsächlich einiges dafür, dass Kaya Chase auf dem Gewissen hat. Kaya wird dann jedenfalls auch angeklagt. Das Dorf ist eh gegen sie. Und ein Teil des Romans nimmt dann die Gerichtsverhandlung ein. Das klingt dann wie so ein Kammerspiel. Also Staatsanwalt und Verteidiger ringen miteinander. Und das ist nochmal unglaublich spannend und auch dicht erzählt.
Das klingt nach einem richtigen Hörspiel. Jetzt haben wir aber noch eine Sprecherin, Luise Helm, und die haben wir ja auch zweimal gehört. Und ich finde, die macht das richtig gut. Also die trägt auch zu dieser Stimmung und Spannung bei.
Ja, also ich war gerade nochmal beeindruckt davon, wie sie die beiden Jungs so interpretiert hat. Und sie verleiht diesem Text auch insgesamt einen sehr guten emotionalen Ausdruck. Also da ist so eine untergründige Spannung, auch Melancholie da drin. Das Ganze wird aber nie kitschig. Sie nimmt einen einfach ganz tief mit, auch in Kayas Seele und mit in diese Sumpflandschaft.
Und wie gefällt Ihnen das Hörbuch insgesamt?
Also das war eine Romanlesung, die mich schon sehr gefesselt hat. Der Schluss, den ich natürlich nicht verrate, hat mich nochmal ganz schön mitgenommen. Also insgesamt ein sehr beeindruckendes Debüt. Interessanterweise gibt es neben dieser leicht gekürzten Fassung, die ich gehört habe, die wird mir einfach so zugeschickt, eine ungekürzte. Und ich meine auch gemerkt zu haben, wo gekürzt wurde. Aber mir fehlt andererseits auch nichts für das Verständnis. Ich fand 11,5 Stunden immerhin ausreichend. Ungekürzt sind es dann gut 13 Stunden, also 1,5 Stunden mehr. Jedenfalls nach der Lesung musste ich mich erstmal regelrecht schütteln, um wieder in der Wirklichkeit anzukommen. Und dann kann man lang über Schuld und das Thema Täter und Opfer nachdenken.
Also nachhaltig. Ein nachhaltiges Hören. Wir sprachen über Delia Owens, der Gesang der Flusskrebse, aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. Luise Helm ist die Sprecherin. Es sind 2 MP3-CDs, 11,5 Stunden Hörzeit zum Preis von 22 Euro. Und erschienen ist dieses Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Es gibt, wie wir gerade gehört haben, auch eine ungekürzte Version. Die ist dann gut 13 Stunden lang und kostet knapp 30 Euro. Sie hören die Hörbuchzeit in H2 Kultur und wir kommen jetzt zu einem Hörbuch für all diejenigen, die nicht gut schlafen können. Statt Baldrian oder warmer Milch am Abend, ein Hörbuch mit Einschlafgarantie. So verspricht es jedenfalls der Hörverlag, bei dem das Hörbuch erschienen ist. Es heißt Na dann, gute Nacht und im Untertitel Das langweiligste Hörbuch der Welt. Dorothee Meyer-Karweg. Da traut sich der Verlag schon was, ein Hörbuch so anzupreisen.
Ja, stimmt. Es ist aber witzig gemeint und die Autoren haben Geschichten zusammengestellt, die so langweilig sein sollen, dass sie jede Schlafstörung sofort beheben. So kündigen sie es an.
Wer hat sich das Ganze ausgedacht?
Ja, sehr geheimnisvoll. Auf dem Cover stehen als Autoren Professor K. McCoy und Dr. Hartwig. Zu Professor McCoy heißt es, sie sei auf die Analyse hypnotischer Zustände und Somnambulismus spezialisiert und verbringe täglich, außer an Montagen, eine Stunde damit, Steine zu bewegen, um eine Ufermauer zu bauen. Und Dr. Hartwig sei ein Experte für stereotype Lethargie. Und die beiden schreiben in der Einleitung, dass sie seit vielen Jahren am Institut für Sinn- und nutzlose Studien arbeiten und sich dort mit Schlaflosigkeit beschäftigen. Aber wenn man dann den Hörverlag oder auch Hoffmann und Campe, wo das Buch dazu erschienen ist, nach den Autoren fragt, heißt es dort, man wisse auch nicht, wer dahinter steckt. Also es bleibt geheimnisvoll.
Was ist denn jetzt erstmal grundsätzlich das Geheimnis des guten Schlafes?
Ja, also diese Experten schreiben, dass man einen Zustand erreichen muss, der sich durch Langeweile, Ermattung und Desinteresse auszeichnen muss.
Also ich bin jetzt richtig gespannt, wie dieses Hörbuch klingt. Also hoffentlich schlafen wir da jetzt nicht gleich ein.
Ja, da muss man aufpassen. Auf den Bildern im Booklet sieht man schon, dass Techniker und Regisseur sanft entschlummert sind. Und der Sprecher Bjarne Mädel sieht auch schon ganz schön müde aus. Aber jetzt mal zu den Beispielen. Morgen ist ja kalendarisch der Winteranfang und daher hören wir jetzt das folgende Kapitel.
37 Namen für Schnee. Altschnee. Bachan. Blizzard, Büßerschnee, Dauerschnee, Dendrit, Firn, Graupel, Ground Blizzard, Kissenverwehung, Nadel, Neuschnee, Polykristall, Pulverschnee, Raureif, Reifgraupel, Riffelschnee, Säule, Sastrugi, in Klammern Windgangeln, schmutziger Schnee, in Klammern durch herangewehte Bodenpartikel und erdreich schmutzig eingefärbter Schnee, Schneebrücke, Schneedecke, Schneefegen, Schneeflocke, Schneegestöber, Schneegriesel, Schneematsch, Schneeregen, Schneeringe, Schneesturm, Schneetreiben, Schneeverwehung, Schneezunge, Sulz in Klammern Schnee, Tiefschnee, verharschter Schnee, Wächte.
Ja, das war das erste Kapitel, was wir uns jetzt angehört haben, von dem Hörbuch zum Einschlafen und auch schön etwas für Liebhaber von Tagebüchern.
Die belanglosesten Eintragungen in interessanten Tagebüchern. Christoph Kolumbus, Samstag, 4. August 1492. Wir steuerten mit Kurs Südwest zu Süd. Präsident Harry S. Truman, 3. März 1947. Einen angenehmen Tag verbracht. Zu Bett gegangen und um 2.30 Uhr einen Anruf erhalten. Dienstag. Es ist ein schöner Morgen, aber über Texas und Oklahoma ziehen Wolken auf. Samuel Pepys, 17. Juni 1660, in Klammern unvollständiges Transkript, lag lange im Bett. Ludwig Wittgenstein, 10. April 1934. Ich saß da und betrachtete Wolken, die langsam hinter dem Fenster vorbeizogen. Dann schlief ich ein. George Orwell, 2. September 1938. Heiter und recht warm. General Joseph W. Stilwell, 1. August 1943. Vormittags Büro, übliches Zeug, nachmittags Nickerchen, abends gelesen, erholsamer Schlaf.
Da fallen einem allmählich die Augen zu. Es kommt aber auch immer auf diesen Tonfall an. Ne? Yeah. Wie ernst ist das denn gemeint?
Also klare Antwort, es ist ein Spaß. Es sind zum Teil Texte zu Themen, die einen noch nie interessiert haben. Das gilt für mich beispielsweise für Eisenbahnspurstärken, eine Übersicht oder Wissenswertes über Kreisverkehre. Andere Themen finde ich ja grundsätzlich ganz interessant, wie die Bewegung von Sanddünen oder Wellen beobachten. Aber die werden dann in allen Details erzählt. Also da erfährt man etwas zum Beispiel über die Korngrößen des Sandes und das Hin und Her der Wellen. Also das Ganze wird dann wirklich wunderbar einschläfernd vorgetragen von Bjarne Mädel. Der liest schon mit einer gewissen Empathie und Ernsthaftigkeit, aber er bekam von Regisseur Harald Krever offenbar die Anweisung, bloß nicht zu sehr die Stimme zu erheben. Und es funktioniert, also mitunter gerade auch durch so ein Paradoxon. Man will zuhören, also nicht einschlafen und schwupps ist man nach 3 Minuten weg. Deswegen die Warnung, auf gar keinen Fall beim Autofahren hören.
Jetzt frage ich mich wirklich, wer kauft sich so ein Hörbuch, aber es ist ja vielleicht wirklich eine Einschlafhilfe.
Ja, und als solche auch gedacht. Ja, funktioniert es, ja.
Ja, Professor Kay McCoy und Dr. Hartwig sind die beiden Autoren des Hörbuchs Na dann, gute Nacht, das langweiligste Hörbuch der Welt. Bjarne Mädel ist der Sprecher. Es sind 2 CDs, 2 Stunden 45 Minuten Hörzeit zum Preis von knapp 15 € und erschienen ist dieses Hörbuch in der Hörverlag. Sie hören die Hörbuchzeit in H2 Kultur. In der Rubrik Kinderhörbuch möchten wir Ihnen heute ein Hörbuch für die Kleinsten vorstellen. Es ist empfohlen für Kinder ab 4 Jahren und es heißt Erki, der kleine Elch von Arno und Friedberg Stoner. Arno und Friedberg Stoner sind ein Autorenehepaar. Die beiden leben in der Nähe von Heidelberg. Arno Stoner ist gebürtige Finnin. Sie schreibt Kinderbücher. Von ihr sind Bücher wie Der kleine Weihnachtsmann oder Das Schaf Charlotte oder auch Die Ritter. Und für ihre Übersetzungen aus dem Finnischen, Schwedischen und Englischen wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Friedberg Stoner hat zunächst Philosophie studiert. Dann war er in leitender Position in verschiedenen Kinder- und Jugendbuchverlagen tätig und hat ab 1993 das Hansa Kinderbuchprogramm aufgebaut. Jetzt haben die beiden das Kinderbuch Erki, der kleine Elch geschrieben, das als Hörbuch bei Argon erschienen ist. Dorothee Meyer-Karwig, worum geht es denn in Erki, der kleine Elch? Was erlebt er?
Also das Ganze spielt in Finnland, dem Land der 1000 Seen. Und da lebt er, der kleine Elch. Und er ist wirklich sehr klein. Er ist, so heißt es, keinen Kiefernzapfen größer als sein bester Freund Lasse, der Hase. Da weiß man, Hasen sind nicht besonders groß. Und die beiden leben in Gemeinschaft mit anderen Tieren des Waldes. Und die verstehen sich auch alle so einigermaßen. Es gibt immer mal wieder so kleine Käbeleien. Nur mit einer Tierart verstehen sie sich gar nicht, nämlich den Wölfen. Die kommen ganz selten hinter den kahlen Bergen hervor. Und jetzt ist es wieder soweit. Und das macht den anderen Tierarten Angst. Daher wurde zu einer Versammlung auf der großen Lichtung gerufen und da beraten die Tiere jetzt, was zu tun ist. Und da hören wir mal rein, es liest Thomas Nicolai.
Die Eule wollte, dass sie abwarteten, wie es die Haselmäuse vorgeschlagen hatten, aber nur noch die nächste Nacht. Wenn man da hörte, dass die Wölfe wieder näher gekommen waren, müsse man was unternehmen, sagte sie.
Dann schleichen wir uns an und spionieren sie aus,
riefen die Füchse.
Und wenn sie kommen, knöpfen wir sie uns vor, riefen die Elche. Wir alle zusammen, riefen die Bären. Wir Starken gehen voran, riefen die Elche. Und die anderen folgen, riefen die Bären.
Richtig, sagte die Eule. Aber das hörte kaum noch jemand, weil auf der Lichtung ein Riesenjubel ausbrach. Sogar die Haselmäuse, die Eichhörnchen und die Hasen jubelten. Beim Gedanken an die Wölfe war ihnen immer noch nicht wohl, aber wenn die Elche und Bären vorangingen, brauchten sie selbst vielleicht gar nicht mehr einzugreifen.
Also viele kleine Tiere sind offensichtlich ganz froh, dass sie wenig machen müssen. Erki aber nicht. Er will nicht immer in der zweiten Reihe stehen. Und da überlegt er, dass er mit Lasse, seinem Freund dem Hasen, vor den anderen hergeht zu den Wölfen und denen mal so richtig die Meinung geigt. Gesagt, getan, die zwei machen sich auf den Weg, ohne den anderen Bescheid zu sagen. Im Wald ist es dann aber ganz schön unheimlich. Es ist kalt, dunkel und neblig. Und dazu kommt, dass Lasse, der Hase, immer ein bisschen zu schnell für Erki unterwegs ist. Er kann halt schnell hoppeln. Und dann merkt Lasse plötzlich, dass Erki wirklich nicht mitgekommen ist. Und da stoppt er und wartet.
Erki konnte ja nicht weit sein und würde bestimmt bald kommen. Er brauchte schließlich nur Lasses Spur zu folgen. ein Pfotenabdruck im Moos hier, ein abgerissenes Blättchen da. So schwer konnte das nicht sein, sagte sich Lasse. Und er wartete und wartete und wartete. Und endlich hörte er Erki schnaufen, nein, hecheln. Der Arme hechelte fast so schlimm wie der arme Kalle. Lasse hatte richtig ein schlechtes Gewissen. Tönte es in der Ferne, als sich die Blätter eines Strauß mit gelben Beeren bewegten. Das musste Erki sein. Aber er kam nicht aus dem Strauch heraus. Nahm der sich etwa Zeit zum Beerenpflücken? Dass die gelben Beeren lecker sauer schmeckten, wusste Lasse. War das Hecheln etwa ein Schmatzen? »Jetzt komm schon«, sagte Lasse. »Ich dachte, wir haben's eilig.« Da teilte sich der Strauch genau in der Mitte. Und das Erste, was Lasse von dem Hechler oder Schmatzer sah, war eine grässlich lange Zunge zwischen schrecklichen Zähnen. Das war nicht Erki. Das war ein Wolf. So machte der Wolf. Dann kam er aus dem Strauch heraus.
Ja, es ist wirklich ein Wolf und er ist nicht allein. Ein ganzes Rudel hat dann Lasse umrundet. Aber Erki kommt dann hinterher und lässt seinen Freund natürlich nicht allein. Und mit einem Trick gelingt es den beiden, Lasse und Erki, tatsächlich die Wölfe in die Flucht zu schlagen. Also merke, gemeinsam können auch die Kleinen ganz groß sein. Und Grips hilft dabei auch.
Thomas Nicolai ist hier der Sprecher. Wie gefällt er Ihnen?
Ja, Thomas Nicolai ist ein deutscher Comedian und Parodist und Schauspieler. Und wir haben gehört, wie gut er allen Tierarten eine individuelle Stimme geben kann. Und knurren kann er auch gut, wie wir auch gerade gehört haben. Und dadurch ist es für Kinder wirklich ein großes Vergnügen. Und außerdem ist es eine wirklich spannende Geschichte.
Also eine klare Empfehlung.
Ja, das Hörbuch gefällt mir aus mehreren Gründen eigentlich. Erstens wegen der Lesung durch Thomas Nicolai. Und außerdem wird den kleinen Kindern hier gezeigt, dass es eben auch Lebewesen geht, vor denen man sich so ein bisschen in Acht nehmen muss. Also Wölfe sind halt keine Kuscheltiere. Und es gibt aber auch andere Tiere, das kommt auch in der Geschichte raus. Da hat man zwar so seine Vorurteile, aber die stimmen oft nicht. Mit anderen Worten, es gibt kein Schwarz oder Weiß. Und dann natürlich, wenn man klein ist, ist es gut, sich Freunde zu suchen. Also man lernt hier eine ganze Menge über das Miteinander und zwar so ganz untergründig.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Wir sprachen über Erki, der kleine Elch von Anu und Friedberg Stoner. Thomas Nicolai ist der Sprecher. Es sind 2 CDs, 1 Stunde 40 Minuten Hörzeit, eine autorisierte Lesefassung zum Preis von knapp 13 Euro. Und empfohlen ist dieses Hörbuch für Kinder ab 4 Jahren, erschienen im Argon Verlag. Vielleicht suchen Sie noch ein passendes Geschenk zu Weihnachten. Dabei möchten wir Ihnen gerne helfen. Dorothee Meyer-Karweg stellt ein paar Hörbücher vor, die ihr in diesem Jahr besonders positiv aufgefallen sind und die sich eventuell als Last-Minute-Weihnachtsgeschenk eignen. Dorothee Meyer-Karweg, Sie haben mehrere Hörbücher ausgewählt. Es sind Krimis dabei, ein Kinder- und Jugendhörbuch und als erstes das Hörbuch Deutsche Winterreise, Liederzyklus mit Geschichten von Menschen im Abseits von Schubert, Müller, Weiler. Hinter Schubert verbirgt sich natürlich Franz Schubert, hinter Müller der Dichter Wilhelm Müller, dessen Gedichte Schubert vertonte. Aber wer ist Weiler?
Ja, das ist ein Projektkünstler, der heißt Stefan Weiler. Und dieser Stefan Weiler hat den Liederzyklus der Winterreise von Schubert genommen und Themen der Lieder aufgegriffen und dazu Obdachlose und, ich sag mal, gesellschaftlich Bedrängte befragt. Und dann hat er deren Aussagen von Schauspielern nachsprechen lassen und mit der Musik Schubert oder allein den Liedtexten Müllers kombiniert. Und da hören wir mal einen Ausschnitt. Da geht es um die Sehnsucht nach einem Brief von einem lieben Menschen. Doch die Realität der finanziell in Bedrängnis geratenen sieht dann oft so aus.
Sehr geehrter Herr, hiermit fordern wir Sie letztmalig.
Sehr geehrte Frau, sollten Sie dieser Zahlungsaufforderung nicht, hat uns veranlasst die Zwangsvollstreckung.
Die uns zustehende Forderung bisher nicht bezahlt. Diese beträgt per März...
Den Gesamtrückstand haben wir auf dem beiliegenden Überweisungsträger berücksichtigt und erwartet.
Wir beabsichtigen deshalb einen Mahnbescheid beim zuständigen Amtsgericht
zu beantragen. Dies wäre für Sie mit erheblichen Mehrkosten...
Zu unserer Forderung fallen noch zusätzliche Gerichtskosten. Anwaltskosten?
Wenn Sie weitere Kosten vermeiden wollen.
Widerspruchsfrist.
Sehr geehrter, die Stromrechnung wiederholt nicht ausgeglichen. Gezwungen, die Leistung einzustellen. Ihre Bewerbungsunterlagen führen wir zu unserer Entlastung der Vernichtung zu.
Vertreten wir unseren Mandanten in der Sache?
Ihre Mietrückstände umfassen.
Zu unserem Bedauern vom Recht zur Kündigung.
Wir geben Ihnen letztmalig die Gelegenheit.
Sollten Sie inzwischen gezahlt haben, so betrachten Sie dieses Schreiben als gegenstandslos.
Ersatzhaft.
Mit freundlichen Grüßen.
Von der Straße her ein Posthorn klingt. Was hat es, dass es so hoch aufspringt, mein Herz? Die Post bringt keinen Brief für dich. Was drängst du denn so wunderlich, mein Herz?
Ja, Stefan Weiler hat hier Ausschnitte der amtlichen Briefe mit dem Gedicht Die Post von Wilhelm Müller kombiniert, in dem ein Mann eben auf einen Brief seiner Liebsten wartet. Und hier als Sprecher gehört haben wir Wolfram Koch, Birgitta Asheuer und Eva Mattes. Und am Klavier hörten wir Hedayet Jedikar.
Ja, das ist ja wirklich eine spannende Kombination, wie das jetzt hier aufgebaut wurde.
Ja, das ist so eine Kombination von wirklich sehr, sehr guten Stimmen, dann den passenden Liedtexten, der Klaviermusik. Und das alles ist sehr stimmig und wirklich eindrücklich. Und durch die Umformulierung und Interpretation durch Schauspieler, beziehungsweise indem sie eben diese amtlichen Texte lesen, werden die Aussagen noch deutlicher und die Einzelschicksale dadurch auch noch beispielhafter. Also für mich ist diese Winterreise von Stefan Weiler eine ganz große Entdeckung gewesen. Ein wirklich sehr eindrückliches Hörstück, das einem lange im Gedächtnis bleibt.
Also die erste Empfehlung. Wir kommen jetzt von der Gesellschaftskritik zu einem Krimi.
Ja, einer Krimireihe, und zwar für all die, die an geschichtlichen Krimis Interesse haben. Nein, wir sprechen jetzt nicht über Volker Kutscher und seine Berlin-Krimis. Diese hier stammen von Alex Beer, die ist eigentlich Archäologin. Und ihre Krimireihe, da geht es um den Polizeibeamten August Emmerich und dessen Kollegen Winter. Und das Ganze spielt in Wien nach dem Ersten Weltkrieg, also als Wien ziemlich kaputt ist. Viele in der Stadt hungern und die organisierte Kriminalität greift um sich. Und diese Krimis sind historisch sehr gut recherchiert und sie überzeugen vor allem durch die Lesung des Burgschauspielers Cornelius Obonja. Da hören wir mal ein Beispiel. In der Folge Der zweite Reiter recherchieren Emmerich und sein Kollege Winter in einem Obdachlosenasyl. Und sie wollen Informationen über einen Mann erhalten, der im Asyl geschlafen hat offensichtlich und dann gestorben ist. Und die Obdachlosen geben sich sehr zugeknüpft, bis Emmerich dann ein Päckchen Tabak als Belohnung anbietet.
Ah, jetzt fällt's mal wieder ein, sagte der Mann im Bett nebenan.
Mir auch,
rief einer von gegenüber. Er heißt irgendwas mit D, warf ein anderer ein. Dann herrschte wieder Ruhe. Emmerich hatte verstanden, klopfte seine Taschen ab und zauberte eine Packung Zigarettenpapier und einen Geldschein hervor. Abwartendes Schweigen. Die Männer sahen sich misstrauisch an und fixierten dann voller Gier Emmerich, der begann, sich eine Zigarette zu drehen. Der Inspektor zündete die Zigarette an, nahm ein paar tiefe Züge und blies eine Rauchwolke aus.
»Dietrich Jost«,
rief schließlich der Mann aus dem Nebenbett.
»Na, Häuser, geht doch.«
»Er hat in Galizien gedient«,
rief einer.
»3 Jahre. Er war Tierpfleger vor dem Krieg.«
»Aber er konnte danach nichts mehr hakeln, weil die Nerven im Arsch waren.«
Der Mann im Nebenbett streckte die Arme nach vorn und zappelte wild herum.
»Neben dem zum Schlafen war echt geschissen.«
»Er war ein Kriegszitterer?« fragte Emmerich.
»Oh ja«,
erklang es unisono.
Tja, man erfährt hier eine ganze Menge über die damalige Zeit und auch die Folgen des Krieges. Das ist alles auch noch sehr spannend und eben hervorragend interpretiert. Die Krimireihe der Alex Beer erschien bei Random House Audio.
Kommen wir zur dritten Empfehlung heute. Das ist ein Kinderhörbuch. Michael Ende hat die Geschichte Rodrigo Raubein und Knirps, sein Knappe, angefangen zu schreiben. Aber bevor er den Text abschließen konnte, ist er gestorben. Und Wieland Freund hat diese Geschichte fortgeführt.
Ja, genau. Also Wieland Freund hat den Text in Michael Endes Sinne vervollständigt. Und ich muss sagen, man merkt überhaupt keinen Bruch. Das ist wirklich alles aus einem Guss.
Worum geht es da?
Das Ganze spielt im Mittelalter und im Mittelpunkt steht der kleine junge Knirps. Der wächst bei Mama und Papa Dick auf, die Puppenspieler sind und mit einem Planwagen und einem sprechenden Papagei von Ort zu Ort reisen. Die Eltern sind eher so ängstlich, sie hassen jede Veränderung. Doch Knirps ist ganz anders, der ist auf Abenteuer aus und eines Abends fällt der Planwagen im heftigen Regen und Gewitter um. Die Eltern rappeln sich auf und fragen sich dann, wo Knirps denn nun geblieben ist.
»Wo steckt er denn? Ist er noch drin?« »Ich glaube nicht«, antwortete Mama Dick beunruhigt. »Ich dachte, er war die ganze Zeit bei dir, vorn.« »Nein, bei mir war er nicht«, sagte Papa Dick. Sie wechselten einen erschrockenen Blick, dann riefen sie gleichzeitig ins Innere des Wagens hinein. »Hallo? Knirps? Junge! Kind, bist du da drin?« »Ist dir was geschehen? Sag doch was, Söhnchen! Lebst du noch? Knirps, antworte uns bitte!«
»Hier drin ist niemand«, schnarrte der Papagei. »Außer bloß Sokrates.
Um Himmels Willen«, rief Mama Dick und schlug die Hände zusammen. »Wo ist er dann? Wo ist mein armes Kind? Wir haben ihn unterwegs verloren, aber wann und wo? Was ist ihm geschehen?«
Tja, Knirps ist weggelaufen. Er will nämlich zum Raubritter Rodrigo Raubein auf die Schauderburg hinterm Bangewald. Rodrigo hat einen fürchterlichen Ruf als Bösewicht und Knirps zieht genau das an. Er will nämlich Rodrigos Knappe werden. Ja, und das Hörbuch gefällt mir, weil die Geschichte erstens sehr witzig ist und weil alles anders ist, als man es erwartet. Rodrigo Raubein hat nämlich das Aussehen zwar eines Fleischerhundes, aber die Seele eines Gänseblümchens. Und dann kommt noch eine Prinzessin Flip ins Spiel. Die ist nicht sittsam und ängstlich, sondern ausgesprochen pfiffig. Und sie alle zusammen retten das Königreich mit dem depressiven König Kilian vor einem bösen Zauberer. Also da werden einige Klischees aufgebrochen. Und das Ganze wird eben noch hervorragend vorgetragen von Christoph Maria Herbst, den wir gerade gehört haben. Und der macht daraus ein richtiges Ein-Mann-Hörspiel. Das ist wirklich großartig. Kann man sich auch sehr gut mit den Kindern zusammen anhören.
Ja, macht er wirklich genial. Dann nenne ich nochmal die Titel und die weiteren Angaben. Also eben sprachen wir über Michael Ende und Wieland Freunds Rodrigo Raubein und Knirps sein Knappe mit Christoph Maria Herbst als Sprecher. Es sind 5 CDs, 5,5 Stunden Laufzeit zum Preis von 20 €. Und empfohlen ist dieses Hörbuch für Kinder ab 6 Jahren. Erschienen im Verlag Hörbuch Hamburg im Label Silberfisch. Dann hatten wir von Schubert Müller-Weiler Deutsche Winterreise, ein Liederzyklus mit Geschichten von Menschen im Abseits. Die Sprecher sind Birgitta Assheuer, Jens Harzer, Wolfram Koch, Helmut Kraus und Eva Mattes. Am Klavier Hediat Djedica. Es ist eine CD, 1 Stunde 20 Minuten Hörzeit zum Preis von 16 €. Und dieses Hörbuch ist im Verlag Speaklow erschienen. Und wir haben Krimis vorgestellt von Alex Bär. Bisher sind in dieser Reihe 3 Folgen erschienen. Der zweite Reiter, die rote Frau und der dunkle Bote. Der Sprecher ist jeweils Cornelius Obonia und es sind jeweils 5 bis 6 CDs zum Preis von ca. 20 €. Alles wie immer natürlich unverbindliche Preisempfehlung. Erschienen sind diese Hörbücher bei Random House Audio.
Ja, und jetzt will ich noch kurz 2 Hörbücher aus unserer eigenen Produktion zumindest erwähnen. Nämlich das Hörbuch des Jahres 2019, Annie Arnaud, Die Jahre als Hörspiel. Das ist was für alle, die sich für das Leben von Frauen seit den 1950er Jahren interessieren. Von großartigen Frauen auch gesprochen, nämlich Constanze Becker, Corinna Harfuch, Nicole Heesters und Birte Schnöing. Eine CD kostet knapp 15 € und erschien bei DAV, der Audioverlag. Und dann noch das Hörbuch oder die Hörbuchbox Der unbekannte Kosmos des Alexander von Humboldt von Hans Sarkowitsch mit Ulrich Nöten, Friederike Ott und anderen als Sprecher. 8 CDs für 40 € im Hörverlag erschienen. Ich bin ja parteiisch, aber das Hörbuch liefert wirklich eine gute Übersicht über Leben, Werk und Wirkung von Alexander von Humboldt mit vielen Zitaten aus den Werken und einer wissenschaftlichen Einordnung durch Experten.
Ja, ganz herzlichen Dank, Dorothee Meyer-Karweg, für diese Empfehlungen. Damit geht die Hörbuchzeit für heute zu Ende. Und am Mikrofon verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Christian Hillebrand. Und wir wünschen eine schöne Weihnachtszeit.